Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Holocaust fand vor allem in Osteuropa statt, in Polen und der Sowjetunion. 165.000 deutsche Jüdinnen und Juden wurden vom NS-Regime ermordet. 3 Millionen der Ermordeten kamen aus Polen. In der deutschen Erinnerungskultur aber, da geht es vor allem um deutsche Opfer und Täter. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München war diese erinnerungspolitische Kluft Thema des Tags der Osteuropa-Forschung. Gleich ein Gespräch mit dem Historiker Martin Schulze-Wessel. Wir besuchen die Art Basel-Hongkong heute, auf der die Kunstfreiheit nur sehr eingeschränkt gilt. Das Wiener Staatsballett, das seit dieser Spielzeit von Alessandra Ferri geleitet wird. Und die Oper Essen, wo Giacomo Puccinis La Fanciulla del West Premiere hatte. Eine Westernoper. Zuerst aber nach Berlin. Erfolgsregisseur Jan Bosse hat dort ein ehemaliges und gegenwärtiges Erfolgsstück inszeniert. Automatenbuffet von Anna Gmeiner. Es war das letzte Stück der jüdischen Autorin, das auf einer deutschen Bühne gezeigt wurde, bevor die Nationalsozialisten die Macht übernahmen und Anna Gmeiner 1933 ins Exil gezwungen wurde. Sie geriet in Vergessenheit, aber seit ein paar Jahren wird Automatenbuffet wiederentdeckt und auf gesellschaftspolitische Parallelen zur Gegenwart abgeklopft. Denn es geht um gesellschaftliche Friktionen, um Ressentiments, um existenzielle Not und um die Sehnsucht nach Glück. Wien, München und Köln haben es schon auf den Spielplan gesetzt, jetzt das Deutsche Theater in Berlin. Barbara Behrendt hat das gesehen.
Barfuß sitzt er auf der Vorderbühne. Ein einfacher Mann, das lichte, lange Haar über die Glatze gekämmt, Schnäuzer, die Angel hält er in einen unsichtbaren Teich. Er träumt von einer großen Sache, die, man ahnt es, nie Wirklichkeit werden wird. Statt eines Fischs zieht dieser Herr Adam die junge Eva aus dem Wasser.
So, was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt machen? Ich habe 2 Abschiedsbriefe geschrieben. Ich kann doch jetzt nicht wiederkommen und sagen, das Ganze war ein Irrtum. Meine, wie sieht das denn aus?
Sagen Sie mal, warum sind Sie denn eigentlich da reingegangen?
Glauben Sie, weil Sie sich eingemischt haben, können Sie mich jetzt ausfragen. Liebe.
Wie bitte?
Ich meine, es hat sich um einen Mann gehandelt.
Den Sie nicht bekommen haben?
Eben schon.
Aber man bringt sich doch nur aus Liebe um, wenn man jemanden nicht bekommt.
Aber es war so furchtbar. Und ich habe es mir so schön vorgestellt.
Das ist komisch und gleichzeitig tief traurig, mit Sätzen wie Aphorismen.
Es gibt doch Menschen, die nicht gemein sind.
Man trifft aber immer bloß die anderen.
Felix Göser als verträumter Herr Adam nimmt Eva mit nach Hause, zu seiner Frau ins Automatenbuffet. Ein Selbstbedienungsrestaurant, in dem man sich die Brötchen aus dem Automaten zieht. In den 1920er Jahren der letzte Schrei, Zeichen für Fortschritt durch Technisierung. Der Bühnenbildner Stéphane Lemay zeigt nun kein durchökonomisiertes Lokal der Moderne, in dem der Faschismus gefährlich dreut. Nein, der hochfahrende Vorhang legt ein gigantisches Kinderkarussell frei. Statt der Pferdchen drehen sich Brötchen, Würste und Bierdosen im Kreis. Hier hat Frau Adam das Geld und die Hosen an. Julischka Eichel gibt ihr, viel mehr als im Stücktext, eine große Wärme und Lebensklugheit bei aller Eifersucht auf die frisch gerettete Eva, die allen Männern durch ihre bloße Anwesenheit den Kopf verdreht.
Sie können bleiben, vorläufig.
Gefällt sie dir?
Nein, aber die Männer, die fangen an, Bier zu trinken, wenn sie in die Nähe kommt.
Der Regisseur Jan Bosse lässt trotz Jahrmarktambiente die Stimmung eines Saloons aufkommen. Die Männer tragen Hüte und Cowboystiefel wie in einer Westernparodie. Die Frauen wirken in ihren hautengen Glitzeranzügen und Dauerwellen wie eine Mischung aus ABBA und ZDF-Fernsehgarten. Dazu passen die Kitsch-Songs, die vom Ensemble gespielt und gesungen werden.
Am Ende.
Der Sound wirkt angesichts der Stimmung 1932, kurz vor der Machtübernahme Hitlers, ein wenig harmlos. Liebevolles Kunstmärchen, hübsche Groteske, netter Slapstick wird hier gespielt. Doch immer wieder lässt Jan Bosse den ernsten Untergrund des Stücks durchhallen. Der Anglerverein, mit dem Herr Adam die Idee verwirklichen will, aus den Gewässern der Umgebung Zuchtteiche zu machen, um die Stadt, ja das ganze Land, prosperieren zu lassen, ist ein stramm rechter Verein der kleinen Leute.
Und Kameradschaft bedeutet, sich einzuordnen, persönliche Neigungen dem gemeinsamen Nutzen unterzuordnen. Disziplin ist nicht Zwang, sondern Entlastung. Belastung, sie befreit von Zweifel und Zersplitterung.
Die Männer gleichen einem Panoptikum aus tumben kleinen Würstchen, die die Welt in den Krieg und in die moralische und wirtschaftliche Pleite treiben. Mit Evas Ex-Freund Boxer tritt ein besonders fieses Exemplar toxischer Männlichkeit auf den Plan. Und Evas psychische Abhängigkeit ist dabei schrecklich aktuell.
Du hast mir gesagt, dass du mein Herr bist und ich hab's dir geglaubt, weil du mich verprügelt hast. Ich hab mich vor dir gefürchtet, aber ich hab auch geglaubt, so muss das sein und ich habe auch wirklich geglaubt, dass ich dich liebe.
Du bist aus Liebe zu mir ins Wasser gegangen, oder willst du das leugnen?
Ich bin ins Wasser gegangen, weil mir so elend zumute war. Nicht aus Liebe.
Es sind die präzise gezeichneten Frauenfiguren, die den Abend sehenswert machen. Vor allem Julischka Eichel als zweisam einsame Wirtin, die sich zum neuen Liebesleben mit einem jungen Hallodri aufschwingt, zeigt anrührende emotionale Schattierungen. Dass die Frauen hier die klügeren Menschen sind, ist zwar kein besonders origineller Einfall. Doch die Sehnsüchte und Hoffnungen werden auch bei den anderen Figuren spürbar. Der dünne Firnis zur politischen Katastrophe wird es weniger. Trotzdem zeigt Jan Bosses schräge, sentimentale Komödie, Anna Gmeiners Stück hat das Zeug zum modernen Klassiker.
Barbara Behrendt über Anna Gmeiners Automatenbuffet am Deutschen Theater in Berlin, inszeniert von Jan Bosse. Seit dieser Spielzeit ist Alessandra Ferri Direktorin des Wiener Staatsballetts und damit Nachfolgerin von Martin Schläpfer. Ihre eigene internationale Karriere, die verbindet klassisches Ballett und zeitgenössischen Tanz. Sie war als Ballerina Partnerin von Nureyev und Baryshnikov und hatte ein spätes Comeback in zeitgenössischen Rollen, unter anderem in Hamburg bei John Neumeier. In Wien hat sie nun einen dreiteiligen Abend zusammengestellt. Visionary Dances heißt er, mit Choreografien von Twyla Tharp, Wayne McGregor und Justin Peck, zu Musik von Philip Glass, Leonard Bernstein und Bohislav Martinu. Zu Bohislav Martinus erstem Klavierkonzert choreografiert Justin Peck ein Stück namens Heatscape. Wiebke Hüster war für uns dort. Wiebke, die Musik ist groß besetzt, sowohl hier bei Martinu als auch bei Bernstein. Was machen die Choreografen daraus?
Nun, Justin Peck lässt genau das, was man in der Musik hört, nämlich den Dialog des Klaviers mit dem Orchester. Das wiederholt er, das spiegelt er in seiner Choreografie. Es gibt ein großes Ensemble und dann gibt es immer wieder Duette oder auch einzelne Männer oder Frauen, die sich diesem Ensemble gegenübersehen, die sich aus ihm herauslösen. Es ist auch ganz interessant, wie er auf diese Klangbildung bei Martinu reagiert und dann zum Beispiel das Ensemble so anordnet, dass es aussieht wie ein Stoß von Billardkugeln, bevor das Spiel beginnt, wenn die in diesem Dreieck drin liegen. Ja? Und dann gibt es lange Reihen. Es gibt viele wunderschöne Zitate, die auf die Ballettgeschichte des 20. Jahrhunderts anspielen. Natürlich auf Georges Balanchine, die Company, aus der Justin Peck kommt und wo er Hauschoreograf ist. Aber er bezieht sich auch auf die Abstraktion von Merce Cunningham. Ganz wundervoll.
Drei ganz renommierte Choreografen, drei Choreografien. Was bindet die zusammen zu dem Titel Visionary Dances?
Ja, nun, da ist zunächst die Auseinandersetzung mit der Musik. Also bei Justin Peck mit Martinu, wo er sich ja wirklich auf ein im ersten Satz überbordend energiereiches, wildes Stück einlassen muss. Erst im zweiten Satz gibt es poetischere, harmonischere, auch wirklich so sanftere, choreografische Ideen zulassende Musik. Aber die Auseinandersetzung damit, der Wille, sich darauf einzulassen, das vereint alle diese drei Stücke. Denn auch das andere Stück, von dem wir hier sprechen, das von dem Orchester gespielt wird und vom Schönberg-Chor, Bernsteins wundervolle Chichester Psalms, das ist ja eigentlich keine Tanzmusik. Und was Wayne McGregor, der Hauschoreograf des Royal Ballet in London, da macht, ist wirklich eine ganz, ganz harmonische, friedvolle, auch in die Traurigkeit hereinreichende Meditation. Und das passt natürlich super zu diesen gesungenen Psalmen.
Dann gibt's noch Twyla Tharp's In the Upper Room zur Musik von Philip Glass, die der übrigens selbst für dieses Stück eigens geschrieben hat. Spürt man, dass das schon eine Choreografie ist, die 40 Jahre alt ist?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja eins meiner Lieblingswerke. Das nimmt man auf die sprichwörtliche Insel mit. In the Upper Room ist einfach ein einziger Ritt über große Gebirge, ein einziger Flug durch die Wolken, das ist unfassbar. Und mit diesem Stück macht am Schluss Ferry auch nochmal ganz klar, was sie hier sucht, was man in allen drei Choreografien sieht, am besten bei Peck und Tharp, ein bisschen weniger bei Whelan, aber das ist nämlich dieses Verschmelzen von großer Klassik, von der Neoklassik, ganz klaren Formen, auch bei Cunningham immer wieder die Arabesque penchée, das Duett, die Pirouette, immer wieder diese klassischen Bewegungen, aber hier verschmolzen mit einem zeitgenössischen Körpergefühl, mit einer Lässigkeit und Lockerheit, die aber keineswegs das Zufällige oder Beliebige meint.
Alessandra Ferry neu als Direktorin des Wiener Staatsballetts, die hier auch gleich sozusagen durch die musikalischen Stilrichtungen hindurchschießt. Das Staatsballett ja sonst auch spezialisiert auf die Romantik des 19. Jahrhunderts. Was ist das für ein neues Wiener Staatsballett?
Also Ferry macht das natürlich hochintelligent. Nicht nur holt sie einen der berühmtesten Choreografen der Welt, Justin Peck, noch nicht mal 40 Jahre alt, aus New York. Das kommt natürlich aus ihrer eigenen amerikanischen Zeit, dass sie einfach diese guten Verbindungen hat. Dann weiß sie, sie kann das Wiener Publikum und das internationale Publikum begeistern, wenn sie das Orchester einbindet, wenn sie einfach Musik der Moderne spielt. Hier Martinu von 1926. Das sind alles ganz, ganz kluge Ideen. Und was sie auch zeigt, was Peck hier ausgewählt hat, an einer Stelle eine Corps-de-Ballet-Tänzerin, eine ganz junge, die er im zweiten Satz einfach mit einem Riesenduett da auf die Bühne stellt. Wie schön es ist, wenn man durch den Rang nach oben steigt, obwohl man da von seiner Stellung her eigentlich noch gar nicht ist, aber von seinem Können.
Visionary Dances, ein Abend des Wiener Staatsballetts. Vielen Dank, Wiebke Hüster. Und wir bleiben bei transatlantischer Zusammenarbeit in Sachen Musik, nämlich italienischer Oper und Western. Diese Verbindung, die gibt's nicht so oft, aber in Giacomo Puccinis Oper La Fanciulla del West, die wurde 1910 in New York uraufgeführt und es geht um weite Landschaften, wilde Schießereien, um Goldgräber und Banditen und um eine Frau im Zentrum, das Mädchen des Westens eben. Stefan Keim hat gestern die Premiere Tief im Westen am Alto Musiktheater in Essen gesehen und beginnt seine Kritik prinzipiell.
Manche Serien und Filme funktionieren nach dem sogenannten Schlumpfine-Prinzip. Neben vielen männlichen Hauptrollen steht nur eine einzige Frau im Fokus und die ist natürlich jung und begehrenswert. Die Zeichentrickserie Die Schlümpfe dient dafür als Beispiel. Auch Giacomo Puccini folgt in seiner 1910 uraufgeführten Oper La Fanciulla del West dem Schlumpfine-Prinzip. Immerhin ist die einzige weibliche Hauptrolle auch die Titelheldin. Minnie gehört ein Saloon namens Polka in einer Goldgräberstadt. Es ist der einzige Ort, an dem die hart arbeitenden und einsamen Männer etwas Unterhaltung finden. Und natürlich Alkohol, Whisky per tutti. Minnie ist Trösterin, Freundin und Mutterersatz. Geküsst hat sie noch nie, bis ein Fremder den Saloon betritt und sie sich in ihn verliebt. Es gibt keine typischen Arien in der Partitur. Puccini lässt sich auf die neuen Impulse seiner Zeit ein, auf das Musikdrama Richard Wagners, auch auf die ruppigen, direkten Klänge des Verismo. Von der italienischen Tradition des 19. Jahrhunderts bleiben die leidenschaftlichen Melodien und wuchtigen Emotionen. Der zweite Akt, in dem sich Minnie und der Fremde in einer einsamen Hütte nähern, ist pure Erotik. Mühelos setzt Tenor Jorge Puerto butterweiche Spitzentöne, bei denen man durchaus mal an Pavarotti denkt. Und Ilaria Alida Giulico kann mit ihrem traumhaften Sopran strahlen, schimmern und donnern. Mitten in die Liebesszene fallen Schüsse. Minnie erkennt, der Fremde ist der Chef einer Räuberbande und hinter dem Gold her, das sie in einem Bergstollen bewacht. Aber der Gangster hat sich in sie verliebt und will sich bessern. Kann sie das glauben? Während der ebenfalls in sie verknallte Sheriff mit einer Gruppe Goldgräber anrückt, muss Minnie eine schwere Entscheidung treffen. Die Oper ist spannend wie ein guter Western. Ein Höhepunkt ist ein Pokerspiel, zu dem die Pauken den Rhythmus schlagen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Puccini Effekte der späteren Filmmusik vorwegnimmt. Andrea Sanguinetti hat am Pult der Essener Philharmoniker hörbar Spaß am Illustrieren und Kommentieren der Handlung. Er lässt es am Anfang ein bisschen zu ekstatisch krachen, findet aber später zu einer guten Balance mit dem Gesangsensemble. Zur Ouvertüre flackern Filmbilder in Schwarz-Weiß auf der Bühne. Puccinis Oper entstand in der Zeit des frühen Stummfilms und der ersten Western. Buffalo Bill, der damals mit großen Wildwest-Shows international auf Tournee war, steigt auf ein Plastikpferd. Charlie Chaplin ist in seiner Paraderolle als der Tramp zu sehen. Zwei singende Braunbären treten auf. Dirk Schmedings Inszenierung beginnt locker und humorvoll, bevor er überzeugende Bilder für die Einsamkeit der Goldgräber findet. Die Braunbären allerdings sind ein Problem. Im Original handelt es sich um indigene Bedienstete, die gebrochenes Italienisch singen. Dieser klischeehafte und fremdenfeindliche Witz funktioniert heute nicht mehr. Aus den beiden Figuren Braunbären zu machen, wirkt seltsam, denn surreale Figuren dieser Art kommen sonst nicht mehr vor. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie einfach zu streichen. Die Ausstattung gibt genug optische Anhaltspunkte, damit die Szenen funktionieren. Ralf Käselaus Bühnenbild setzt aber auch spielerische Akzente, in denen der Realismus gebrochen wird. Die teilweise nur als Gerippe aufgebauten Häuser in der Goldgräberstadt vermitteln einen dichten Eindruck davon, dass es hier nur um Funktionalität geht. Nicht um ein Zuhause. So erzählt die Western-Oper sogar etwas über Arbeitsmigration und findet am Schluss zu einer Utopie des empathischen Zusammenlebens. Großer Jubel in Essen.
Stefan Keim über Puccinis La Fanciulla del West am Alto Theater in Essen in der Regie von Dirk Schmeding. Der Tag der Münchner Osteuropa-Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität, der will die Aufmerksamkeit auf blinde Flecken der Geschichtsschreibung lenken und Ansätze diskutieren, diese Leerstellen in Forschung und Lehre auch an den Schulen zu füllen. In diesem Jahr ging es um den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg in Osteuropa. Der Holocaust hat vor allem im Osten Europas stattgefunden. Mehr als 3 Millionen ermordeter Juden stammten aus Polen und der Sowjetunion, aus Deutschland 165.000. In der heutigen Wahrnehmung ist das anders. Ich habe den Münchner Osteuropa-Forscher Martin Schulze-Wessel gefragt, warum meist auf Deutschland geschaut wird, wenn der Hauptschauplatz des Holocaust doch Osteuropa war.
Ja, der Hauptschauplatz ist Osteuropa. Auch die deutschen Juden sind ja in der großen Zahl nach Osteuropa verbracht worden. Aber vor allen Dingen kommen die meisten Opfer aus Osteuropa, also aus Polen, aus Belarus, aus der Ukraine etwa. Und das kommt in unserer Wahrnehmung nicht vor. Also einmal, weil Osteuropa ja generell unterbelichtet ist. Und dann, weil Gedenkpraktiken natürlich einfacher, leichter zu realisieren sind, wenn es sich um Opfer aus Deutschland handelt, denkt man etwa an die Stolpersteine, die ja immer an die Juden in der unmittelbaren Nachbarschaft am eigenen Ort erinnern.
Ja, es hat möglicherweise was mit Orten auch zu tun. Die Frage, ob es Gedenkstätten, Orte gibt, an denen die Geschichte greifbar wird, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, und in vielen Fällen gibt es eben gar keine Gedenkstätten, nicht? Also wir verbinden den Holocaust oder die Shoah ja ganz stark mit Konzentrations- und Vernichtungslagern wie etwa Auschwitz. In der Ukraine aber, wo 1,5 Millionen Juden ermordet wurden, vollzog sich ein Holocaust durch Erschießungen. Also Holocaust by Bullets ist der englische Begriff dafür geworden. Und das kommt im deutschen Bewusstsein gar nicht vor und auch im Schulunterricht kommt es nicht vor.
Ist das eigentlich auch eine Folge der europäischen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man eben stärker nach Westen geguckt hat in der Bundesrepublik und weniger nach Osten?
Ja, sicherlich. Also zumal eben in der Zeit der Teilung die Tatorte schwer erreichbar waren. Also sie waren erreichbar und es gab ja auch westdeutsche Initiativen, die auch in der Zeit des Kalten Krieges nach Polen zu den Vernichtungslagern hingeführt haben. Also es war kein wirklicher eiserner Vorhang da zwischen Ost und West. Aber natürlich hat die Teilung, die Aufarbeitung aus deutscher, aus westdeutscher Sicht behindert.
Es ging auch um Zwangsarbeit und die deutsche Vernichtungspolitik in Osteuropa. Wie ist denn da eigentlich der Forschungsstand? Ist das ausreichend repräsentiert in dem, was an Forschung geleistet wurde seit dem Zweiten Weltkrieg?
Auch beim Holocaust ist ja nicht alles erforscht. Vor allen Dingen gibt es einen eklatanten Mangel an der Vermittlung von Holocaustforschung, auch an Universitäten. Also es wird immer vermutet, dass es da genug oder manche sagen sogar zu viel gäbe. Das Gegenteil ist aber der Fall, wenn man auf die Universitäten schaut. Es gibt ganz wenige Lehrstühle in Deutschland, die sich wirklich dem Holocaust widmen. Und noch deutlicher ist das Defizit, wenn man jetzt auf Themen wie Zwangsarbeit oder auch den Umgang der deutschen Wehrmacht mit Kriegsgefangenen schaut. Da ist tatsächlich noch sehr, sehr viel Forschung zu tun.
Der Tag der Münchner Osteuropa-Studien ist auch ein Tag des Wissenstransfers von der Hochschule in die Schule. Wie kann denn im Schulunterricht ein breiterer Blick vermittelt werden?
Ja, es kommt darauf an, dass im Schulunterricht eben Wissen vermittelt wird über die Art und Weise, wie es zum Holocaust kommen konnte, dass da Ideologie zusammenwirkt mit dem zynischen Verhalten von Machtapparaten, von Behördenapparaten. Also das Unfassbare wird man auch durch guten Schulunterricht nicht fassbar machen, aber es müssen Zusammenhänge erkannt werden, also wie von unmenschlichem Sprechen, von herabsetzendem Sprechen über andere Menschen dann auch Taten folgen. Das ist etwa ein Feld, wo der Schulunterricht tätig sein sollte.
Der Historiker Martin Schulze-Wessel über den Holocaust in Osteuropa als blinden Fleck der Erinnerungskultur. Die Art Basel organisiert seit mehr als 10 Jahren eine Kunstmesse in Hongkong. Dort gibt's zahlungskräftige Kundschaft für internationale Kunst, aber auch zunehmende Deliberalisierung. In diesem Jahr kam pünktlich zur Eröffnung der Hongkonger Kunstwoche, zu der auch die Art Basel gehört, die Nachricht von einer erneuten Verschärfung des chinesischen Sicherheitsgesetzes. Nun kann die Polizei jederzeit die Herausgabe von digitalen Geräten und Passwörtern verlangen und gezeigt werden darf auf der Kunstmesse ohnehin nicht alles. Eberhard Spreng über einen Kunstmarkt mit wenig Freiheiten.
Wenn das große Hongkonger Museum M+ am Abend schließt, flammt an seiner großen Außenfassade ein flächendeckendes Videopanel auf. Es zeigt eine Sonderschau im Rahmen der Art Basel. Aquarelle, die an frühe Höhlenmalereien erinnern. Das Panel strahlt über das Wasser des Victoria Harbour bis nach Hongkong Island, wo die Art Basel ihre Schau ausrichtet. In diesen Tagen hat sie mit Hongkong vereinbart, dass diese auf dem asiatischen Kontinent für die nächsten 5 Jahre der einzige Art Basel Hotspot bleibt, dem wachsenden Einfluss Pekings zum Trotz. Wird das in Hongkong diskutiert? Eine Vertreterin einer der vielen Hongkonger Galerien reagiert auf die Frage vorsichtig.
Wow. Excuse me, this is quite sensitive.
Oh, entschuldigen Sie, aber das ist ein heikles Thema. Denn das nationale Sicherheitsgesetz ist jetzt sehr weitgehend. Bitte verstehen Sie, dass ich da nicht allzu tief eintauchen möchte. Denn ich will hier in Hongkong bleiben. Und wir müssen uns nun mal dem National Security Law unterwerfen. Namentlich genannt werden will sie so wenig wie andere Mitwirkende der Kunstschau. Dass Hongkonger Kulturarbeitende vor öffentlichen Aussagen zurückschrecken, ist zu verstehen. Aber wie reagieren Galeristen aus dem westlichen Ausland? Auch Olivier Marichal aus Paris ist ausweichend. Also ehrlich gestanden verfolge ich die politischen Entwicklungen hier in Hongkong nicht. Wir haben ja auch genug eigene Probleme in Frankreich. Ich kümmere mich hier ausschließlich um Kunst, die Hongkong ganz wunderbar und wie sonst nirgendwo auf der Welt zeigt. Ein paar Meter weiter sind bei einer südkoreanischen Galerie verträumte Landschaftsbilder im Stil der Romantik zu sehen, die Märchenszenen zu bebildern scheinen. die Galeristin.
Maybe some specific artists who
vielleicht gibt es Druck auf einige Künstler, die sich über Freiheit ausdrücken wollen oder politische Themen. Aber unsere Künstler haben keine politischen Aussagen. Es geht eher um persönliche Reiseerfahrungen, Landschaften, Kindheitserinnerungen. Immer wieder Scheu und Abwehr. Es ist fast so, als gäbe es hier einen Konsens darüber, dass zur Politik geschwiegen wird. Tatsächlich sind künstlerische Positionen zu aktuell brennenden Fragen von Repression, Vertreibung, Klimawandel, Flucht und Krieg quasi abwesend. Und Queeres natürlich sowieso. Und die wenigen Werke mit möglichem politischen Kontext sind nur im digitalen Katalog der Schau zu sehen. Ausgestellt sind sie in der Regel nicht. Ist die Schere im Kopf, die einzurichten, das umfassende Sicherheitsgesetz wohl beabsichtigt, auf der Kunstmesse schon fest installiert? Mario Cristiani betreibt die global operierende Galleria Continua. Wir hatten mal vor Jahren einen Künstler aus Südafrika, der Fuck auf einen Buddha geschrieben hatte. In Shanghai auf der Kunstmesse wurde uns verboten, das Werk auszupacken. Wir haben dann die Kiste ausgestellt mit der Aufschrift, dass wir den Inhalt nicht auspacken dürfen. Sonst gab es keine Probleme. Ich vermute, die Autoritäten wollen Skandale vermeiden, über die womöglich die Zeitungen schreiben. Um besser zu begreifen, worüber geschwiegen werden muss, sollte man die schicke Hongkonger Kunstblase verlassen und in der einige hundert Kilometer entfernten, von China massiv bedrohten Republik Taiwan nachfragen, bei Kurator Yi Wei-Keng. Es ist komplex. Peking will Hongkong kontrollieren, einerseits. Andererseits soll der Welt ein freies Hongkong präsentiert werden. Nicht alle werden ins Gefängnis gesteckt. Man signalisiert Einzelnen, dass sie aufpassen müssen. Zugleich unterstützt Peking Hongkong bei großen Kunstereignissen. Es gibt keine Probleme, wenn Politik außen vor bleibt und nichts zu Xi Jinping gesagt wird oder der Kommunistischen Partei. In einer Verbindung von Marktlogik und hochelastischen Wertbegriffen in Bezug auf Menschenrecht und Demokratie schafft die Art Basel die Illusion einer puren, politikfreien Kunst. Zu der gehört aber auch ein Gemälde mit drei krampfhaft lachenden Gesichtern des international mit seinem immer gleichen Bildmotiv berühmt gewordenen Yu Min-jun. Er ist so etwas wie der Klassiker des zynischen Realismus seit den 1990er Jahren. Eine Form des Humors, die auf die politische Realität selbstironisch mit einer eingefrorenen Pose antwortet. Mehr als das ist von einer Kunstmesse hier wohl nicht zu erwarten.
Eberhard Spreng über die Art Basel Hongkong, die heute zu Ende gegangen ist. 25 Jahre ist die Zeche Zollverein in Essen jetzt Weltkulturerbe der UNESCO. Heute ist das Jubiläumsjahr eröffnet worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Zum Start gab es kostenlose Führungen und Mitmachaktionen und insgesamt stehen Ausstellungen, Projekte, Konzerte und Performances auf dem Programm. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf Kindern und jungen Erwachsenen liegen. Die Stiftung Zollverein sieht im Jubiläumsjahr nämlich eine große Chance, Menschen neu für diesen Ort zu begeistern. Die Zeche Zollverein war bis 1986 ein Steinkohlebergwerk. Heute ist sie ein Architektur- und Industriedenkmal und ein Standort verschiedener Kultureinrichtungen. Gilberto Gil hat gestern Abend in Sao Paulo das letzte Konzert seiner Abschiedstournee gegeben. Fast 3 Stunden ist der 83-Jährige vor seinem begeisterten Publikum aufgetreten. 50.000 Menschen waren gekommen. Die musikalische und politische Karriere von Gilberto Gil erstreckt sich mittlerweile über 60 Jahre. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2009.
Ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim.
Die Entscheidung, keine Live-Auftritte mehr zu machen, soll kein Abschied von der Musik sein, sagte der Brasilianer. Er werde seine Gitarre weiterhin immer bei sich haben. Jetzt will er sich aber mehr dem Komponieren widmen. Gilberto Gil hat die brasilianische Musik geprägt, indem er Traditionelles wie Samba oder Bossa Nova verschmolzen hat mit Rock, Pop und internationalen Einflüssen. Es ist ein Stoff, aus dem ein Roman werden könnte. Seit Tagen hält das Drama um den Buckelwal Timi in der Ostsee die Menschen in Atem. Es gibt sogar international großes Mitgefühl mit dem riesigen gestrandeten Meeressäuger, Rettungsaktionen, Hoffnungsschimmer, dann wieder Enttäuschung und Traurigkeit. Jetzt liegt der Wal scheinbar regungslos da. Nur noch ab und zu stößt er eine Wasserfontäne in die Luft. Und die Chance, dass er beim Ausruhen Kraft schöpfen und sich dann doch noch selbst befreien kann, scheint sehr gering. Ganz anders als der berühmteste Wal der Literatur, Moby Dick, der im Roman von Herman Melville noch eine unbezähmbare Naturgewalt verkörperte. Aber das ist eben schon lange her, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und im Roman Der Schwarm, da erzählte Frank Schätzing schon vor 20 Jahren von Walen, die als erste Boten einer globalen ökologischen Krise auftreten.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Der Krieg im Nahen Osten, Proteste in den USA gegen Donald Trump und zähe Verhandlungen beim Treffen der Welthandelsorganisation. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.